Einen guten Morgen euch allen. Lasst uns beten. Herr Jesus, was du zusagst, das hältst du gewiss. Und mit dieser Erwartung wollen wir jetzt auch dir begegnen und auf dein Wort, auf dich hören. Danke, dass wir mit dir rechnen können, auch in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt. Amen. Wir sind auf der ersten Missionsreise mit Paulus. Mitten in der Türkei, Antiochia in Pisidien. Weiß nicht, ob jemand von euch schon in Antiochia war. Niemand? Der Paulus geht in die Synagoge. Das werden wir immer wieder erleben. Er geht erst zu den Juden hin, zu seinem Volk, um ihnen, die schon so lange etwas vom Gott Israels kannten, etwas Neues zu sagen. Etwas Neues. Gott hat ganz neu gehandelt. Und in der Synagoge, nach der Lesung aus dem Gesetz und den Propheten, lässt der Vorsteher der Synagoge zu ihnen sagen, Brüder, wenn ihr für das Volk ein Wort des Zuspruchs habt, so redet. Ein Wort des Zuspruchs, in manchen Übersetzungen werdet ihr auch finden, ein Wort der Ermahnung. Ich hoffe, dass jeder heute Morgen mit der Erwartung hier ist, ganz neu ein Wort Gottes zu hören. Eine große Erwartung, die man hat. Das kann so schnell Form werden, Gewohnheit werden. Aber zumindest die Gottesfürchtigen, von denen hier die Rede ist, die werden eine tiefe Erwartung gehabt haben. Gottesfürchtige, das sind Nicht-Juden, Heiden, die noch nicht konvertiert sind zum Judentum, die noch nicht Proselyten geworden sind, die aber auf eine große Sehnsucht haben nach dem Gott Israels. Menschen, deren Herz Gott bereits bewegt hat. Ich hoffe, wir sind alle Menschen, die ganz bewusst heute Morgen hier sind, um ein Wort Gottes, des Zuspruchs oder der Ermahnung zu hören. Je nachdem, wo ihr gerade steht. Ihr steht vor Gott, habe ich diese Predigt überschrieben. Ihr steht vor Gott. Wenn du in einen Gottesdienst kommst, dann möchtest du nicht nur die Lieder hören, die Gemeinschaft haben, sondern du stehst vor Gott und er soll sprechen. Ein erster Punkt, ihr steht vor dem Gott, der gehandelt hat. Der Gott, der gehandelt hat. Vers 17, der Gott dieses Volkes hier, der Gott Israels, hat unsere Völker erwählt. Seid ihr alle euch bewusst, dass ihr von Gott erwählte, geliebte Kinder seid? Jesus sagt in Johannes 15, ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Ihr seid nicht zufällig hier auf dieser Erde, sondern von Gott erwählt. Er hat gehandelt. Der Gott Israels hat dieses Volk groß gemacht in der Fremde im Land Ägypten und hat sie mit erhobenem Arm wieder herausgeführt von dort. Man könnte weiterführen. Herausgeführt aus der Sklaverei, herausgeführt aus der Gefangenschaft, aus der Unterdrückung. Gott hat konkret gehandelt. Gott hat das Dunkel und die Not des Volkes dort in Ägypten gesehen. Gott hat sie aus der Sklaverei befreit. Seid ihr heute Morgen da als Menschen, die Gott aus der Sklaverei der Sünde und des Todes herausbefreit hat? Werner hat vor wenigen Wochen sehr eindrücklich von dieser Befreiung geredet. Seid ihr euch heute Morgen, wir sind ja so kurz nach Weihnachten, bewusst, dass Gott gehandelt hat, indem er Mensch geworden ist? Seid ihr heute Morgen aufgewacht und habt euch gleich riesig gefreut? Dieser Gott hat uns nicht in der Verlorenheit gelassen, sondern hat uns seinen Sohn geschickt. Gott hat gehandelt. Vor diesem Gott stehen wir und wir stehen vor dem Gott, der immer wieder handeln wird. Wie kann man vor Gott stehen? Gerade auch in seiner Sündhaftigkeit. Man kann vor Gott stehen, man kann diesem Gott so begegnen wie der König Saul, der hier in Vers 21 genannt wird. König Saul, der erste König Israels. Da heißt es, von da an begehrten sie einen König und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Saul. Geht es euch auch so, die ihr diesen Saul kennt, aus den Samuel-Büchern, dass das nicht nur ein angenehmes Gedenken ist bei Saul? Da heißt es in 1. Samuel 15, da sagt Gott zu Samuel, ich bereue es, dass ich Saul zum König gemacht habe. Denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht ausgeführt. Das ist eine Sache, okay. Das wird jeder von uns auch immer wieder erleben müssen, dass Gott uns etwas aufträgt und wir tun es nicht. Ja, traurig, aber wahr. Aber bald noch trauriger ist die Reaktion von Saul in 1. Samuel 15. Da kommt der Samuel zu diesem Saul und sagt ihm, gesegnet bist du vom Herrn. Jetzt habe ich mich verlesen, habt ihr gemerkt? Samuel kommt zu Saul und der Saul kommt ihm entgegen und sagt, der Saul, der eben noch das nicht getan hat, was Gott ihm aufgetragen hat, gesegnet bist du vom Herrn, ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Ein frommer Spruch auf den Lippen, nachdem er gerade ganz bewusst und offen vor dem ganzen Volk das nicht gemacht hat, was Gott gesagt hat, und dann auch noch behaupten, ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Wie frech kann man schauspielern vor den anderen Menschen? Wie frech kann man schauspielern, auch vor den Geschwistern in der Gemeinde? Wie fromm kann ein Mensch tun? Und selbst dann, wenn er der Führer des Volkes ist, der dafür verantwortlich ist, dass dieses Volk mit Gott lebt. Saul sagt zu Samuel weiter, ich habe auf die Stimme des Herrn gehört und bin auf dem Weg gegangen, auf den der Herr mich gesandt hat. Das Volk aber hat Schafe und Rinder von der Beute genommen, das Beste von dem, was der Vernichtung geweiht war, um des Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Sie sollten alles an Beute opfern. Und jetzt war es nicht der Saul, sondern jetzt war es das Volk. Die anderen, die haben mich doch dahin gebracht. Ich stehe vor euch doch mit einer weißen Weste. Es waren die anderen, es waren die Umstände, aber nicht ich. Es ist eigentlich eine groteske Situation, weil wahrscheinlich jeder wusste, was gespielt wurde. Wusste es auch der Saul selbst. Wir können schwer sagen, ob er so dreist ist, dass er das bewusst macht oder ob er sich sogar einbildet, er sei im Recht. Ein Mensch fern von Gott geht sehr eigene Wege. Und dann geht es weiter. Da sprach Saul zu Samuel, nachdem das alles nicht hilft: Ich habe gesündigt. Jetzt kommt ein Bekenntnis. Denn ich habe den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten, weil ich das Volk gefürchtet und auf seine Stimme gehört habe. Nun aber vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir zurück, dann will ich mich niederwerfen vor dem Herrn. Also jetzt soll wenigstens der Samuel mit ihm zusammen fromm tun. Und dann steht der König wieder gut da. Wie steht Saul vor Gott bei diesem ganzen Theater, was hier gespielt wird? Da steht ein Mensch in seiner tiefen Sündhaftigkeit, ganz konkretes Vergehen gegen das, was Gott gesagt hat, und kann es nicht zugeben, vielleicht nicht vor sich, auf alle Fälle nicht vor den anderen Menschen und offenbar schon gar nicht vor Gott. Ich möchte nicht vor Gott stehen wie Saul. Sein Nachfolger David, nächster Punkt, vor Gott stehen wie David. Vers 22. Als Gott den Saul verworfen hatte, erhob er David zu ihrem König, dem er das Zeugnis ausstellte: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der in allem meinen Willen tun wird. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, der in allem den Willen Gottes tun wird. Also ich möchte gerne so vor David stehen wie Gott, vor Gott stehen wie David. Ich möchte gerne so wie David sein, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dann beginnt sich etwas zu regen. Ein Mann, der meinen Willen tut. Wie war denn das bei David? Was hat er denn auch getan, neben dem vielen Guten? Und jetzt könnte man eine ganze Liste aufzählen, was nicht stimmt. Und der Höhepunkt, eher wohl der Tiefpunkt, ist natürlich die bekannte Geschichte mit dem Ehebruch mit der Bathseba und dem Mord an ihrem Mann Uriah. Der David war ein Sünder. Er war ein Sünder wie Saul. Er war ein Sünder wie jeder andere Mensch. Aber er ist ganz anders damit umgegangen. Ich möchte gerne so vor Gott stehen wie der David. Da ist die Situation, dass er als König unmöglich vor den anderen steht. Denn ein König mit Ehebruch und Mord, wie geht das? Da ist ein David, der auch kein Opfer bringen kann. Sonst konnte man im Alten Testament hingehen: Ich bringe ein Tieropfer und ich bekomme Vergebung zugesprochen und ich stehe auch vor der Allgemeinheit gerade als König gut da. Das geht beim Mord nicht. Wie reagiert der David? Das ist eine doppelte Reaktion bei David. Das erste ist Sünden erkennen. Sünde erkennen. Auch der David vertuscht erstmal. Aber dann erlebt er das, wie Gott seine Hand auf ihn legt. Ein Mann nach dem Herzen Gottes heißt ganz wesentlich: Wenn du gesündigt hast, dann spürst du noch, wie die Sünde auf dir lastet. Das ist kein hartes Herz, das nicht mehr merkt, sondern was wirklich zwischen mir und Gott nicht stimmt, sondern das ist ein Herz, die Bibel nennt es ein Herz aus Fleisch, ein Herz, das schlägt, ein Herz, das ein tiefes Empfinden dafür hat, was Sünde für Gott bedeutet. Das ist nirgends besser ausgedrückt als in Psalm 32, ein Psalm Davids, wahrscheinlich in der Begebenheit mit der Bathseba. Wohl dem, dessen Missetat vergeben, dessen Sünde getilgt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und in dessen Sinn nichts Falsches ist. Ich verstummte, es zerfielen meine Gebeine, da ich den ganzen Tag schrie. Denn schwer lag deine Hand auf mir, Tag und Nacht, verdorrt war meine Lebenskraft in der Sommerglut. So ist das, wenn ein Mensch Sünde erkennt. Der zweite Punkt ist Sünde bekennen. In 2. Samuel heißt es, da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sprach zu David, so sieht der Herr über deine Sünde hinweg, du musst nicht sterben. Ich lese uns noch länger aus Psalm 51, das ist, als der Prophet Nathan zu David kommt, nachdem er zu Bathseba gegangen war. Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Güte, nach dem Maß deines Erbarmens tilge meine Freveltaten. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn meine Freveltaten kenne ich wohl und immer wieder steht meine Sünde mir vor Augen. An dir allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was dir missfällt. So bist du gerecht in deinem Spruch, rein stehst du da, wenn du richtest. Sünde erkennen, sie sich auch eingestehen und Sünde bekennen. Vor Gott und hier auch vor Menschen. So kann man auch vor Gott stehen. Als ein Mensch, der weiß, wo ist Vergebung? Wer holt mich raus aus dieser Verlorenheit? Man kann vor Gott stehen wie Johannes der Täufer. Mit dem geht es hier weiter. Vers 24. Vor dem Auftreten von Jesus hat Johannes dem ganzen Volk Israel eine Taufe der Umkehr verkündigt. Als Johannes aber der Vollendung seines Laufes nahe war, sagte er, ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Aber seht, nach mir kommt der, dessen Schuhe von den Füßen zu lösen, ich nicht würdig bin. Da ist einer gekommen, der weist in so wunderbarer Art und Weise auf Jesus hin. Man kann auch so vor Gott stehen, wie Johannes der Täufer, dass man sich selbst ganz zurücknimmt und nur noch auf Jesus hinweist. Er ist größer als ich. Und wie haben sie dem Johannes zugejubelt? Ich bin nicht wert, dass ich ihm auch nur die Sandale auf- oder zumache. Und was für einen hohen Platz haben sie dem Johannes eingeräumt. Johannes nimmt sich selbst ganz zurück und weist nur auf den Jesus hin, der Mensch geworden ist, und weist nur ganz auf den Jesus hin, der am Kreuz gestorben ist. Dorthin müsst ihr mit eurer Schuld. Nicht zu mir, Johannes. Nicht zu einem Pfarrer, Pastor oder sonst einem Menschen. Zu Jesus. Nur Jesus. Ihr müsst vor Gott stehen, der Jesus gesandt hat, der das Heil gesandt hat. Brüder, Söhne aus dem Geschlecht Abrahams und Gottesfürchtige, uns ist das Wort von diesem Heil gesandt worden. Denn die Bewohner von Jerusalem und ihre führenden Männer haben ihn verkannt und so die Stimme der Propheten, deren Wort an jedem Sabbat vorgelesen wird, durch ihr eigenes Urteil zur Erfüllung gebracht. Obwohl sie an ihm nichts fanden, was den Tod verdient hätte, baten sie Pilatus, ihn hinrichten zu lassen. Als sie aber alles vollbracht hatten, was über ihn geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in ein Grab. Da ist einer zu Unrecht verurteilt. Da ist einer ans Kreuz geschlagen. Da ist einer begraben. All das, wie die Propheten, wie das Alte Testament noch und noch angekündigt hat. Das ist in Erfüllung gegangen. Jesus Christus ist für meine, ist für deine Schuld gestorben. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Und ich frage euch heute Morgen und ich frage mich heute Morgen, bringt das etwas in mir zum Klingen? Erreicht mich dieses einfache, klare Evangelium, Gott hat gehandelt, erreicht es mich noch? Das frage ich mich ganz persönlich. Kann ich noch staunen über das Wunder der Menschwerdung Gottes? Und kann ich noch staunen über das Wunder, dass Gott für mich seinen Sohn geschickt hat, der für mich gestorben ist? Stehe ich jeden Tag aufs Neue vor Jesus, der so Großes getan hat? Ich frage mich das ganz bewusst auch in diesen Wochen als Theologen und theologischen Lehrer, der mit so vielen tollen, hohen Gedankengängen umgeht. Und ich freue mich sehr, mich immer wieder mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und meine Studenten auszubilden und alles. Kenne ich wirklich den Kern noch? Und lebt dieser Kern des Evangeliums? Lebt das? Ich stehe vor Gott als jemand, der das Heil gesandt hat. Stehe ich vor Gott als jemand, der ihn schon über Jahrzehnte kennt und es wird immer lebendiger? Dieses Heil. Es wird einfach immer schöner, das zu leben, was Gott geschenkt hat. Oder ist das nur ein Wunsch? Ich bin froh, dass ich von einer Realität rede. Denn das ist das, was Gott gesandt hat. Paulus erklärt uns, ihr wart tot durch in euren Verfehlungen und Sünden. Epheser 2, Vers 1. Ihr wart tot, mausetot. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe mit Christus zusammen lebendig gemacht. Lebendig gemacht. Das ist Evangelium. Wir sind nicht mehr tot in unseren Übertretungen. Gott hat gehandelt. Und Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, eine Kraft. Er redet hier von der Auferstehungskraft, die gleiche Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Das ist Realität. Das ist Realität, die Gott geschaffen hat. Ein letzter Punkt. Ihr steht vor dem Gott, der vergibt und der gerecht macht. Der Gott, der vergibt und der gerecht macht. Vers 38 und 39 in unserem Predigttext. Ihr sollt also wissen, meine Geschwister, durch diesen wird euch die Vergebung der Sünden verkündet. Und in allem, worin euch das Gesetz des Mose nicht gerecht machen konnte, wird jeder, der glaubt, durch ihn gerecht gemacht. Vergebung. Vergebung. Das ist so wertvoll. So wertvoll, dass Jesus all diese Schuld auf sich geladen hat. Was war das für eine Last? Und auch meine Schuld weggetragen hast. Weggetragen hast. Er wurde wirklich zum Sündenbock, zum sprichwörtlichen Sündenbock, der die Sünde der Welt, der auch meine und deine Sünde wegträgt. In Römer 3 heißt es, wir halten daran fest, gerecht wird ein Mensch durch den Glauben, unabhängig von Taten, die das Gesetz fordert. Gerecht durch Glauben. Was für eine Wohltat Gottes. Und hier ist aber die Rede auch vom Gerechtmachen. Das mit Vergebung ist ein Gerechtsprechen, ein Gerechtmachen. Da ist die Rede in der Bibel von Veränderung. Da ist die Rede von Heiligung. Da ist die Rede davon, nicht mehr sündigen müssen. Der Zwang ist weg. Da ist dies die Rede von Befreiung, von Erlösung. In Römer 6 heißt es, wer gestorben ist, ist von allen Ansprüchen der Sünde frei geworden. Wir müssen nicht mehr gehorchen. Alles in und durch Jesus. Ist das Evangelium? Ich möchte das und ich muss das jeden Tag aufs Neue hören. Und ich möchte das und muss das jeden Tag aufs Neue leben. Das muss Realität sein. Ein Wort der Ermahnung, so sind wir eingestiegen. Lass es dir nicht entgehen. Gott hält so viel bereit. Dafür hat er das Liebste gegeben, seinen Sohn. Wie groß ist der Segen, den Gott uns geben möchte. Und ein Wort der Ermutigung, des Trostes. In Christus ist alles möglich. In Christus ist alles möglich. Ich möchte euch bitten, dass wir jetzt wirklich vor Gott stehen. Wenn ihr bitte aufsteht, nach Möglichkeit.